Brunetti nahm das sorgfältig verpackte Porträt unter den Arm, und es war schon nach 9, als sie zum Palazzo Falier schlenderten und darüber sprachen, wo das Bild aufgehängt werden sollte. Die Contessa war nicht da, wie Brunetti zu seiner Enttäuschung erfuhr. In den vergangenen Jahren hatte er ihr Feingefühl und ihren gesunden Menschenverstand schätzen gelernt, und eigentlich hatte er Lust gehabt, sie zu fragen, ob sie mit ihm über Franca Marinello sprechen wolle. So aber verabschiedete er sich von dem ungewöhnlich schweigsamen Conte. Das Gespräch mit ihm hatte ihm gut getan, und er freute sich, dass der Ältere solches Vergnügen an etwas so Schlichtem wie einem neuen Bild empfinden konnte. Langsam ging er nach Hause, wie jeden Winter, leicht verunsichert vom frühen Eintritt der Dunkelheit und bedrückt von der feuchten Kälte, die seit dem Morgen stark zugenommen hatte. Am Fuß der Brücke, wo er Franca Marinello und ihren Mann zum ersten Mal gesehen hatte, lehnte er sich ans Geländer und dachte daran, wie viel er in den letzten Tagen erfahren hatte. »Keine Woche war das her«, stellte er überrascht fest. Plötzlich dachte er daran, wie der Conte auf seine Frage, warum er ihn habe sprechen wollen, reagiert hatte. Die Frage unterstellte, dass nur Eigennutz dahinter stecken konnte. Brunetti hatte sich Sorgen gemacht, er könnte seinen Schwiegervater damit beleidigt haben, eins aber ganz außer Acht gelassen, den Schmerz seines Gegenübers. Es war der Schmerz eines alten Mannes, der die Zurückweisung seiner Familie fürchtete, der Gesichtsausdruck alter Menschen, die sich ängstigten, nicht mehr geliebt zu werden. Das Bild jenes trostlosen Areals in Maghera tauchte aus seiner Erinnerung auf. »Sta bene, Signore?« fragte ein junger Mann, der neben ihm stehen geblieben war. Brunetti sah ihn an und lächelte mühsam. »Ja, vielen Dank«, sagte er. »Ich habe nur über etwas nachgedacht.« Der Junge trug einen knallroten Skiparker. Die mit Pelz gesäumte Kapuze umrandete sein Gesicht, das auf einmal leicht unscharf wurde, und Brunetti fragte sich, ob das ein Anzeichen für eine nahende Ohnmacht war. Er blickte über das Wasser hinaus nach der anderen Seite des Canal Grande, und auch dort war alles verschwommen. Er legte die andere Hand aufs Geländer, blinzelte in der Hoffnung, einen klaren Blick zu bekommen, blinzelte noch einmal. »Schnee«, sagte er, und wandte sich lächelnd wieder dem Jungen zu. Der sah ihn noch einmal lange an, dann setzte er seinen Weg über die Brücke fort, durch die Tore der Universität. Am Scheitelpunkt der Brücke, wo es deutlich kühler war, blieb der Schnee auf dem Pflaster liegen. Brunetti behielt eine Hand am Geländer, während er die Brücke überquerte und ging vorsichtig auf der anderen Seite hinunter. Das Pflaster hier war feucht, aber noch lag zu wenig Schnee, um es rutschig zu machen. Als Kind hatte er Geschichten über Arktisforscher gelesen, die sich durch endlose Schneewüsten ihrem Tod entgegenschleppten, den Kopf in den Wind geduckt, nur von dem einen Gedanken erfüllt, einen Fuß vor den anderen zu setzen und niemals stehen zu bleiben. Auch er setzte jetzt mit letzter Kraft einen Fuß vor den anderen, wollte nur noch ins Warme, an einen Ort, wo er ausruhen und, sei es auch nur für kurze Zeit, dieses unaufhörliche Streben nach einem ewig zurückweichenden Ziel vergessen konnte. Der Geist von Captain Scott trug ihn die Stufen zu seiner Wohnung hinauf. Der mühsame Marsch dieses Mannes stand ihm so lebhaft vor Augen, dass er, oben angekommen, in Gedanken seine Robbenfellstiefel auszog und den mit Pelz gefütterten Parker auf den Boden fallen ließ. In Wirklichkeit zog er nur seine Schuhe aus und hängte seinen Mantel an einen Haken neben der Tür. Er horchte in sich hinein. Nein, so müde war er noch nicht. In der Küche nahm er ein Glas aus dem Schrank und entkorkte den Grappa. Er schenkte sich großzügig ein und ging damit ins Wohnzimmer, wo ihn Dunkelheit erwartete. Als er das Licht anknipste, war der an die Scheiben wirbelnde Schnee nicht mehr zu sehen. Er machte es wieder aus. Er ließ sich auf dem Sofa nieder, legte sich hin, zog die Füße hoch, streckte die Beine aus und klopfte sich zwei Kissen zurecht. Dann nahm er einen Schluck Grappa und noch einen. Er sah dem Schneetreiben zu und dachte daran, wie müde Guarino auf einmal gewirkt hatte, als er erkennen musste, dass alle für einen Pater arbeiteten. Seine Mutter hatte in Augenblicken großer Not immer ein paar Heilige in Reserve gehabt, an die sie sich wenden konnte. Der heilige Gennaro zum Beispiel war für den Schutz der Waisen zuständig. Der heilige Mauro behütete die Krüppel und der heilige Egidio half ihm dabei. Die heilige Rosalia wurde in Pestzeiten um Schutz angefleht und seine Mutter meinte, sie könne auch bei Masern, Mumps und Grippe helfen. Brunetti lag auf dem Sofa, nippte an seinem Grappa, wartete auf Paola und dachte an die heilige Rita di Cascia, die Schutz vor Einsamkeit bot. »Heilige Rita«, betete er, »aiutaci«. Für was aber, fragte er sich, flehte er sie um Hilfe an. Er stellte das leere Glas auf den Tisch und schloss die Augen.